Hallo, hallo, hier ist Polytopia Magazin für euch wieder am Mittwoch. Es ist 16 Uhr und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr bei uns hier angekommen seid. Polytopia Magazin jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Heute habe ich wieder aus meiner bekannten Sendereihe Geld und Finanzsystem, soll ich mir die Maske so ein bisschen parat nehmen, Geld und Finanzsystem wieder mal ein bisschen mitgebracht, um euch zu erzählen, was da so draußen los ist in dieser Thematik. Ich denke, ich werde auch noch mal die nächsten Wochen und Monate euch immer wieder neue Sachen erzählen, weil ich habe tatsächlich jetzt schon geschaut. Also es ist länger her, dass ich zu diesem Thema Geld und Finanzsystem eine Sendung gemacht habe. Tatsächlich hat meine Kollegin und auch eine unserer letzten Praktikantinnen hier im Radio X, die Nadine, noch eine wunderbare Fridays for Future Geld und Finanzsystem Sendung gemacht, worüber ich mich sehr gefreut habe. Vielen lieben Dank und ganz liebe Grüße noch an Nadine hier aus dem Studio. Wir vermissen dich alle und hoffe, dass du einen guten Einstieg ins Studium hattest. Ja, das jetzt mal so aus dem internen Nähkästchen. Ich würde heute gerne mit euch über verschiedene Ansatzpunkte der Wirtschaft, der Ökonomie, der pluralen Ökonomie sprechen. Warum habe ich das denn gewählt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Wirtschaft hin und her, es gab ganz viele, die gesagt haben, oh Mann, die Wirtschaft, die ist so, alles läuft hier irgendwie auf Wirtschaft, alles zieht sich so zusammen auf Geld und auf gut verdienen und Prestige und Image und warum ist denn diese Wirtschaft oder das Wirtschaftswesen so wichtig für uns in dieser Gesellschaft? Und sicherlich leben wir in einer Zeit, wo halt eben auch das Kapital, der Kapitalismus einen großen Ansehen hier hat und alles dreht sich darum. Und die Werte, wonach wir uns vielleicht auch richten oder auch definieren, hängen sehr oft in dem Materiellen, in dem Wirtschaftlichen, in der Finanzbranche. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe schon lange nicht mehr drüber gesprochen, auch nicht mehr so richtig über das Finanzwesen da draußen und dachte, okay, ich fange jetzt mal wieder mit etwas psychologischem, etwas gesellschaftserneuerbarem aus der Thema Wirtschaft und das ist heute mein Thema. Es geht um soziale und solidarische Wirtschaft. Die Ökonomie ist so eine Gesamtheit aller Einrichtungen, die auch Handlungen, die der planvollen Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen dienen soll. Zu den wirtschaftlichen Einrichtungen gehören zum Beispiel Unternehmen, private natürlich und öffentliche Haushalte. Zu den Handlungen der Wirtschaft des Wirtschaftens gehört das Herstellen oder der Absatz, also was wir dann letztendlich auch verkaufen, der Tausch, das Konsumieren, dann der Umlauf von bestimmten Waren, Verteilung, mittlerweile natürlich ganz, ganz stark unser Recycling und Entsorgung von Gütern, wie kann man die wiederverwenden und was Neues herstellen und so weiter. Solche Zusammenhänge bestehen aus zum Beispiel auch natürlich auf Welt, Volk, Stadt, Betrieb, hauswirtschaftlicher Ebene und es gab relativ, ich würde mal sagen, vor 30 Jahren kam jemand zu mir und sagt, boah, das ist das deutsche Wirtschaftswunder. Und da habe ich gesagt, was, das deutsche Wirtschaftswunder? Was ist das denn? Ist das jetzt ein neuer Begriff oder so? Aber ist es nicht. Nein, das deutsche Wirtschaftswunder ist tatsächlich ein Begriff, das nach dem Zweiten Weltkrieg so aufgetreten ist. Es wurde so ein Schlagwort und auch in Österreich wird diese Art von Wirtschaftsbenennung auch genannt. Also in den 50ern kam es dann relativ schwer oder stark hervor und zu dieser Beschreibung des unerwartetes, schnelles und nachhaltiges Wirtschaftswachstum. So kann man das beschreiben. Und das ist natürlich in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg sehr, sehr stark aufgetreten. Natürlich auch in Österreich. Es ist eigentlich ein Phänomen in ganz Europa gewesen. Das Wirtschaftswunder verleiht Deutschen und Österreichern nach dem Schrecken des Zweiten Weltkriegs und dem Elend der unmittelbaren Nachkriegszeit ein neues Selbstbewusstsein, neue Stärke. Tatsächlich handelt es sich bei dem starken Wirtschaftswachstum der 50er und 60er Jahre um ein gesamteuropäisches Phänomen, wie ich eben schon erwähnt habe, sogenanntes Nachkriegsboom, haben die das genannt. Und die Volkswirtschaftslehre nennt dafür mehrere teilweise umstrittene Gründe. Also beispielsweise wäre das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gar kein Wunder im eigentlichen Sinne. So hups, plups, was ist da jetzt los? Sondern ein natürlicher Anpassungsprozess, der durch ein bestimmtes Modell vorhergesagt wurde. Und das Modell, das nennt sich das Solow-Modell. Und das Solow-Modell ist ein Modell von einem Mann, Robert Matten Solow, der das Modell entwickelt hat, welches einen Beitrag dazu leistet, das ökonomische Wachstum einer Volkswirtschaft mathematisch zu erklären. Und da ging es tatsächlich um Wachstumsmodelle, die eine Grundlage des neoklassischen Wachstumsprinzips abläuft. Also es ist eigentlich auch eine Theorie, und in dieser Theorie, also in diesem sogenannten neoklassischen Wachstumstheorie bestehen wir jetzt schon seit den 50er Jahren, das heißt seit 70 Jahren nach dem Krieg. Und mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, Wachstum hinher, wachsen, das wollen wir eigentlich gar nicht mehr, ganz einfach, weil wir natürlich über die digitale Geldschöpfung, also über die digitalen Zusammenhang mit Geldtransfer, wir einen sogenannten Geldwachstum haben, eine Geldschöpfung, und dadurch, dass es natürlich nur virtuell ist, aber wir trotzdem Waren und Güter und andere Materialien nutzen, um irgendwas herzustellen. Deshalb haben wir natürlich auch eine Überproduktion, weil halt immer Wachstum. Also wieso produzieren wir 10.000 Butterdosen, wenn wir tatsächlich vielleicht 100.000 Butterdosen produzieren können? Am Ende brauchen wir vielleicht nur 15.000, der Rest wird einfach entsorgt. Und darin befinden wir uns jetzt seit einigen Jahrzehnten, und viele Ökonomen und Volkswirte sind da nicht mehr dieser Meinung, dass Wachstum eigentlich so die Mitte oder die Stärke der Wirtschaft sein soll. Deshalb hat sich auch die letzten Jahrzehnte, also ich würde sagen nach Millennium, einige Professoren auch zusammengesetzt und haben versucht, dieses Wachstum mathematisch, also aus dem Sicht eines Mathematikers, eines Physikers, eines Wirtschaftsmanager, einer unterschiedlicher, sage ich mal, Wissenschaften, die dieses Wachstum mal erklären, beschreiben, ausrechnen sollten, um festzustellen, wo liegt eigentlich die Problematik, wie kann man es mathematisch herstellen oder beweisen. Und man stellte tatsächlich fest, dass das eigentlich gar nicht so, wie die Betriebswirtschaftslehre gelehrt wird, nicht mehr betreiben kann, weil es natürlich nicht unbedingt nachhaltig ist. Es ist auch nicht vorteilhaft, wenn wir so viel produzieren und am Ende wegwerfen, weil wir nicht so viel haben irgendwann mal. Ja, das gilt jetzt nicht nur für Waren und Güter, sondern natürlich auch, da geht's um Geld und Geld auch. Also wir haben riesengroße Berge von Schulden. Wir wissen gar nicht, wohin damit. Also wir werden es auch nicht in 300 Jahren zurückzahlen können, diese Schulden, die wir jetzt 2021 haben. Und da haben sich jetzt einige Ökonomen immer wieder Gedanken gemacht und haben gesagt, ja, was machen wir, wie können wir das ändern, wie können wir diesem, es gibt dieses Begriff Degrow, also Gegenwachstum, dass man halt eben eine sogenannte Realwirtschaft wieder anbahnt und an Realwaren sich orientiert und Realgüter auch tauschen hat, und dass das jetzt nicht mehr so ein Wahnsinn im Nichts ist, sondern dass das tatsächlich was Handfestes ist. Also früher gab es ja diese Geld zu Goldwährung. Es gab genauso viel Geld, wie es auch Gold auf der Welt gab. Also es gab eine Gegenwährung. Das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Wir haben gar nicht mehr so viel Gold, wie viel Geld eigentlich schon geschöpft wurde. So, jetzt habe ich mir gedacht, ja, wen lade ich denn ein? Wer kann denn was dazu erzählen? Und da gibt es einen Herrn, der ist im Europaparlament, ist Abgeordneter, ist auch im Ausschuss und ich kenne ihn jetzt schon seit Jahrzehnten. Es handelt sich um Herrn Sven Giegold und Sven Giegold ist von den Bündnis 90 Die Grünen, eigentlich NRW, ist aber tatsächlich in Brüssel und ihn habe ich jetzt mal ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, ich habe ihn interviewt zu seiner Arbeit die letzten 12 Jahre, beziehungsweise welche neue Formen hat denn die Wirtschaft und wie beschreibt er das? Und dieses Interview lasse ich jetzt mal abspielen. Ich habe das vorher aufgenommen für euch, Sven Giegold, hier mit dem Thema soziale und solidarische Wirtschaft. Viel Spaß.
Hier ist das Politopia-Magazin für euch, wie jeden Mittwoch, 16 bis 17 Uhr. Und auch heute, an einem Novembernachmittag, möchte ich euch in meiner Sendereihe Geld und Finanzsystem wieder mit neuen interessanten Thematiken, die nicht nur hier in der Republik Gehör finden, sondern auch europaweit, vielleicht sogar auch weltweit. Und dazu habe ich jemand eingeladen. Es handelt sich um den Europaabgeordneten Herrn Sven Giegold. Ich begrüße Sie erstmal hier am Apparat. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Giegold.
Ja, moin moin.
Moin moin, sehr schön, ja. Ja, vielen lieben Dank, dass Sie Zeit gefunden haben, hier fürs Politopia-Magazin und das Radio X zu sprechen. Ich würde jetzt erstmal vorab ein paar Anregungen geben, damit die Zuhörerinnen wissen, um wen es sich hier eigentlich handelt. Also Herr Giegold ist eigentlich hier in Frankfurt sehr stark in Vordergrund getreten, als er in den Millennium-Zeit auch einer der Gründungsmitglieder gewesen ist für ATTAC Deutschland. Und da sind viele politische Zusammenhänge hier auch für Frankfurt mit Ihnen in Kontakt gekommen. Das ist natürlich jetzt schon lange her und Sie haben mittlerweile seit 2008, 2009 haben sich dann zu einem Partei dazugehörig gefühlt und sind da auch eingestiegen in die Partei, das Bündnis, die Grünen. Und seitdem sind Sie eigentlich auch voll auf einem, aufsteigenden Ast und haben ganz viel für diese Partei Bündnis 90 Die Grünen seit 2008 auch getan. Sie haben natürlich jetzt die letzten Legislaturperioden für die Europawahlen sich als Kandidat auch immer auch bereit erklärt, mit in die Wahlen einzutreten und haben seit 2009 eigentlich diesen Posten auch nicht verlassen. Sie sind Abgeordneter im EU-Parlament und Ihr Schwerpunkt, und das finde ich sehr interessant auch für diese Sendung, ist nicht nur eben über Klima zu sprechen, was vielleicht so der Schwerpunkt der Grünen ist, sondern auch über verschiedene andere Punkte und im Währung und Wirtschaft hat sich so Ihr, sag ich mal, Standbein auch in den Europaparlament gefestigt. Habe ich etwas vergessen, Herr Giegold? Falls ja, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie noch mal kurz zusammenfassen, was so Ihre europaparlamentarische Arbeit angeht.
Naja, also zunächst mal bin ich natürlich Europaabgeordneter und damit dem Wohl aller in Europa verpflichtet und nicht einer Partei. Hm. Und ich bin natürlich gewählt über die Liste von Bündnis 90 Die Grünen in Deutschland, aber kümmere mich eben seitdem um Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik in der Europäischen Union. Und dabei habe ich alle im Blick und nicht irgendwelche Kandidatenpläne. Das muss man vielleicht noch dazu sagen.
Ja, das ist allerdings wahr. Also ich habe jetzt schon seit einigen Jahren immer wieder auch ja, Berichte oder halt auch einen europäischen Ansporn sie mitbekommen. Da ging es um Währungsstabilität, da ging es im Allgemeinen um Wirtschaft und den Euro, aber natürlich auch um verschiedene andere, ich sag mal, finanzrelevante Schwerpunkte wie jetzt Lobbyismus, eine Transparenz zu schaffen, Bankenaufsicht, vielleicht sogar auch sowas wie eine Finanztransaktionssteuer einzuführen. Sie haben sich 2010 auch für den Definition und die Ausarbeitung des Green New Deals auch eingesetzt. Was konnten Sie denn bewegen in den letzten ja, gute 10 Jahre im Europaparlament? Was können Sie jetzt als einen positiven Aspekt so sehen und was hat sich tatsächlich dann auch getan?
Also man muss halt sehen, 20 Jahre lang, 25 Jahre lang hat Europa die Finanzmärkte liberalisiert, die Grenzen für den Kapitalverkehr geöffnet und damit beigetragen zu der globalen Finanzkrise, die 2008/09 uns dann schwer erschüttert hat. Und seitdem hat Europa die Richtung geändert. Also die Europäische Union hat allen Finanzmarktakteuren strengere Regeln aufgebrummt. In Frankfurt ist eine gemeinsame europäische Bankenaufsicht entstanden, die allen Großbanken unabhängig von ihrer Nationalität im Hintergrund auf die Finger schaut. Und dazu hat das Europaparlament natürlich erheblichen Beitrag geleistet. Genauso haben wir im Bereich der Steuern und der Finanzkriminalität doch erhebliche Fortschritte zu sehen. Derzeit strengt sich Europa zum Beispiel an, eine gemeinsame Geldwäscheaufsicht auf den Weg zu bringen mit strengeren Regeln für kriminelles Geld in Europa. Das ist absolut notwendig. Wir sehen den Vormarsch organisierter Kriminalität und das Recycling der Gelder von Kriminalität im internationalen Finanzsystem und dem wird Europa jetzt mehr entgegensetzen. Auch im Steuerbereich gab es eine ganze Reihe von Entwicklungen, die in die richtige Richtung gehen. Zum Beispiel, dass man eben nicht mehr einfach in einem anderen Land ein Bankkonto eröffnen kann und das dann bei der Steuererklärung vergessen, sondern heute fließen die Informationen von allen Banken in Europa, aber auch international automatisch an die Heimatfinanzämter der Anleger. Und die weit verbreitete Steuerflucht, an der sich auch manche Frankfurter Institute beteiligt haben, muss man dazu sagen, die ist heute schwerer geworden. Allerdings haben wir den Sumpf noch nicht trockengelegt. Da gibt es immer noch viele Schlupflöcher. Und die zu schließen, daran arbeite ich. Also insgesamt kann ich nur sagen, nach 12 Jahren im Europaparlament, in vielen der europäischen Finanzgesetze stecken jetzt grüne Ideen, stecken auch meine Ideen. Die sind jetzt in ganz Europa gültig, genauso wie natürlich die Ideen von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fraktionen.
Vielleicht ganz konkret, also jetzt die neuesten Ermittlungen über Cum-Ex oder das Lux-Paper, das sind ja genau diese, sage ich mal, kriminellen Machenschaften, die sich die letzten 40, 50 Jahre auch herausgebildet haben. Und ihr momentan als Europabeauftragte und da auch eine Ordnung schaffen möchtet. Was passiert denn gerade aktuell? Und wie wird denn oder wie kann denn das Europaparlament verhandeln und dieses aufdecken? Und wie wirkt sich das auf die einzelnen Länder wie Luxemburg oder jetzt ganz konkret Bundesrepublik Deutschland aus?
Also bei Cum-Ex ist es so, dass wir geschafft haben, dass das Europaparlament eine europäische Untersuchung in Gang gesetzt hat. Die war allerdings in vielerlei Hinsicht unzureichend, aber immerhin gab es diese Untersuchung. Und es gibt auch Arbeiten daran, mithilfe europäischer Gesetze strukturell diese Art von steuergetriebenen Gestaltungen rund um den Dividendenstichtag, was man beschönigend als Dividendenarbitrage bezeichnet, das zu schließen. Allerdings ist der Hauptgrund für den Cum-Ex-Skandal lag im deutschen Steuerrecht. Es hätte Deutschland beenden können. Es ist eine Kriminalgeschichte des Lobbyismus, wie es dazu gekommen ist, dass es das über so viele Jahre gab und über Jahre diese Schlupflöcher nicht geschlossen worden sind unter den Finanzministern von CDU und SPD. Die zweite Geschichte Was jetzt jüngst öffentlich geworden ist, ist, dass die Praktiken von LuxLeaks, also das Unternehmen, statt insgesamt das Steuersystem in einem Land so zu machen, dass kriminelle Machenschaften möglich werden, die den heimischen Bürgerinnen und Bürgern nicht möglich sind, oder Niedrigsteuerregime für Unternehmen aus anderen Ländern zu eröffnen, die man den eigenen Unternehmen verwehrt, das dadurch zu umgehen, dass man Unternehmen maßgeschneiderte Steuersonderabsprachen gibt. Das hat Europa inzwischen beendet. Aber investigativer Journalismus hat herausgefunden, dass in Luxemburg wie auch in anderen Ländern diese Regeln umgangen werden. In der Form, dass man diese Sonderabsprachen mit Unternehmen nicht mehr schriftlich fasst, sondern sie im Grunde per vagen Absprachen fasst. Und diese Art der Umgehung, die ist bisher weiter möglich. Und dazu ist auch auf unsere Initiative gab es ein Hearing, wo wir das zum Thema gemacht haben im Europaparlament, um auch dieses Schlupfloch noch zu schließen. Es hat mich sehr geärgert, dass der Luxemburger Finanzminister unserer Einladung ins Parlament nicht gefolgt ist.
Ja, also das heißt, Fortsetzung folgt. Es ist noch eine lange Arbeitsweg, um dann nochmal ganz konkret auch solchen Machenschaften nochmal ein Ende zu setzen. Was jetzt Geld, Finanzsystem so betrifft, ist es immer eine schwierige Situation, weil natürlich auch viele verschiedene Akteure darin mitspielen und sich darin bewegen. Also es gab ja zum Beispiel vor 20 Jahren, wenn ich mich nicht irre, schon mal so eine Angabe, wo wir gesagt haben, naja, lass uns doch mal Privat- und Geschäftsbanken trennen. Meinen Sie, das wäre vielleicht auch eine Lösung, in Zukunft sowas anzugehen?
Also die Idee eines sogenannten Trennbankensystems beruht ja nicht darauf, dass man Unternehmens- und Privatkonten trennt, sondern es geht darum, das Investmentbanking einer Bank abzutrennen von den Geschäften, die mit normalen realwirtschaftlichen Kunden gemacht werden, also sei es Unternehmen oder Privatpersonen. Und dahinter steht auch die Erkenntnis, dass das Sparguthaben von Privatpersonen, aber auch von Unternehmen, dass das natürlich abgesichert werden muss auf Banken, man es auch nicht durchhalten würde, dass, wenn es eine größere Bankenkrise gibt, dann alle Sparerinnen und Sparer ihre Guthaben verlieren. Auf der anderen Seite führt das zu einer Art kostenlosen Mitversicherung des Investmentbankings, dadurch, dass das eben in der gleichen Rechtsfigur stattfindet, nämlich einer Universalbank. Deshalb gibt es die Idee, die auch in den USA lange durchgeführt wurde, Investmentbanken und realwirtschaftlich orientierte Banken voneinander zu trennen. Es war leider nicht möglich, diese Trennungen in Europa durchzusetzen. Auch in den USA sind diese Regeln nicht umfassend wieder in Gang gesetzt worden nach der großen Finanzkrise. Wir Grünen haben das falsch gefunden. Wir sind auch meines Wissens die einzige größere Partei in Deutschland, die dieses Prinzip weiter in ihrem Wahlprogramm hat. Man muss eigentlich auch feststellen, dass wir weder im Europaparlament noch im Bundestag eine Mehrheit für diese grundlegenden Finanzreformen haben, die zutiefst liberal sind, weil sie einfach nur bedeuten, dass der Staat nicht für Investmentbanking haften sollte und wir dort das Risiko, dass der Steuerzahler wieder zur Kasse gebeten wird, strukturell begrenzen würden. Und gleichzeitig ist damit nicht gesagt, dass Investmentbanking böse ist oder so. Das ist ja alles Unsinn. Mhm. Investmentbanking erfüllt wichtige Funktionen. Aber es wäre besser, wenn es von den realwirtschaftlich orientierten Teilen des Bankgeschäfts getrennt würde. Mhm.
Ja, vielen Dank erstmal für die kurze Erläuterung. Ich würde jetzt tatsächlich so ein bisschen gerade auch in die Zukunft mal blicken. Da gibt's ja jetzt einiges, was seit 2019 auch wieder entstanden ist oder was auch auf Ihrem Agenda steht. Da geht es natürlich um solidarische und soziale Wirtschaft. Also wenn wir jetzt drüber nachdenken, Investment haben Sie gerade eben erwähnt, das ist schon etwas, was wir hier brauchen auf dem globalen Finanzmarkt, weil Investment heißt tatsächlich, wir wirtschaften damit und wollen auch irgendwie in bestimmte Richtungen, bestimmte Felder auch finanzieren wollen, investieren wollen. Es geht jetzt in den neuen, sag ich mal, auch Koalitionsgesprächen, gerade jetzt nach der Wahl und auch jetzt in unserem Fall der Pandemie, in der wir uns befinden, ist plötzlich das Soziale sehr, sehr stark in den Fokus gerückt. Also sprich Gesundheit, die Arbeitsverhältnisse der Bürger und andere Bereiche wie Wohnungspolitik. Sie beschäftigen sich tatsächlich mit dieser Art von solidarischer und sozialer Wirtschaft, und tatsächlich würde ich jetzt gerne Sie mal fragen, was heißt genau solidarisch und soziale Wirtschaft, mal in den Einzelnen?
Ja, soziale und solidarische Ökonomie ist europäisch definiert. In Deutschland gibt es keine klare Definition. Als Unternehmung, die mit wirtschaftlichen Mitteln, also dem Verkauf von Gütern und Dienstleistungen, gleichzeitig soziale, ökologische oder demokratische Ziele verfolgen. Das heißt nicht, dass man keine wirtschaftlichen Interessen hat, ganz im Gegenteil, aber dass man eben nicht nur nebenbei sozial- und ökologische Standards einhält, was sehr viele Unternehmen tun, auch über das gesetzliche Maß hinaus. Leider Gottes gibt es auch Unternehmen, die die Gesetze nicht einhalten, aber sondern es geht darum, dass von ihrem ganzen Unternehmensziel her soziale, ökologische Ziele begünstigt werden. Und dafür gibt es einfach ganz viele Beispiele. Denken Sie an die vielen neuen Start-ups mit sozial-ökologischen Geschäftsideen. Denken Sie an sowas wie eine Wohnungsgenossenschaft, die ihren Mitgliedern günstigen Wohnraum zur Verfügung stellt. Ja, auch in Lagen, wo heute normale Menschen sonst am freien Markt kaum noch sich eine Wohnung leisten können. Denken Sie an Banken, die nicht gewinnmaximierend sind, sondern in der Region das Kreditgeschäft aufrechterhalten, wo, sag ich mal, klassische Unternehmen sich vielleicht längst zurückgezogen hätten. Oder auch soziale Unternehmen, die einfach soziale Dienstleistungen anbieten, wie Gesundheit, Pflege und vieles andere. Also es ist eine ganz große Bandbreite und je nach Definition 8-10% aller Beschäftigten in Europa arbeiten bei Unternehmen, die nicht klassisch gewinnorientiert sind und auch nicht staatlich sind. So, und dieser Raum dazwischen, man könnte sagen, sowas wie die ökonomische Zivilgesellschaft, das meint man mit sozialer und solidarischer Ökonomie. Und diesen Raum zu fördern, das habe ich mir seit langem zum Ziel gesetzt. Wir haben in der Europäischen Union da auch einige Initiativen nach vorne gebracht. Anfang Dezember wird die EU-Kommission ein neues Maßnahmenpaket vorlegen, was sie zur Stärkung dieses Sektors machen will. Und auch die neue Ampelkoalition hat sich ja im Sondierungspapier zum Ziel gesetzt, diesen Sektor zu stärken. Und das ist eine gute Botschaft für alle, die wollen, dass Wirtschaft auch sozial und ökologisch ist. Soziale Ökonomie kann auch sein, wenn zum Beispiel ein Unternehmen Menschen, die sonst diskriminiert sind oder benachteiligt sind, Beschäftigung bietet. Soziale Ökonomie ist auch, wenn eine Genossenschaft einen Dorfladen betreibt. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Formen. Soziale Ökonomie ist im weiteren Sinne eben nicht notwendig eine klassisch soziale Dienstleistung. Eine solche Unternehmung kann auch einen Laden betreiben, kann Häuserwände anstreichen oder alle möglichen anderen Dienstleistungen erbringen oder auch Güter herstellen. Und diese Art des Wirtschaftens, wo mit wirtschaftlichen Zwecken, also der Zweck, ein bestimmtes Gut oder eine Dienstleistung herzustellen, gleichzeitig soziale Ziele verfolgt werden. Das ist eigentlich, was diesen Sektor so liebenswert macht.
Wenn ich da jetzt so ein bisschen zuhöre, habe ich so das Gefühl, das hat, es ist ja fast auch nichts Neues im Grunde genommen. Das heißt, wieder eigentlich auch viele Sachen den Bürgerinnen oder den Menschen, die in einem Land leben, auch wieder nicht nur eine Einbindung derer ins Leben, sondern auch tatsächlich wieder ein solidarisches Verständnis miteinander. Güter nicht mehr privatisiert, sondern tatsächlich kollektive Genossenschaften, Gemeinwohl. Geht das in diese Richtung?
Naja gut, es sind große Worte jetzt. Erstmal sind es Unternehmungen und Unternehmen, die ganz konkrete Güter und Dienstleistungen herstellen und dabei gleichzeitig die Welt ein Stückchen lebenswerter machen. Das sind nicht gleich diese ganz großen Ideen, wobei es auch stimmt, das Genossenschaftswesen ist jetzt 200 Jahre alt und ist nichts Neues. Und selbst in der Antike gab es in gewisser Weise Vorläufer davon. Und insofern stimmt das, das ist keine neue Idee. Aber gerade, wir leben ja in einer Zeit, in der die Grenzen des Planeten und immer näher rücken. Und umso mehr haben Unternehmen, die Geschäftsmodelle suchen, die gleichzeitig einen ökologischen und sozialen Nutzen haben, eine ganz besondere Aufgabe und Bedeutung. Es ist kein Zufall, dass in vielen Ländern gerade ökologisch orientierte neue Genossenschaften, sozialökologische Start-ups eine enorme Rolle spielen bei dieser Transformation.
Gut, dann bedanke ich mich erstmal bei Ihnen, ja, Herr Giegold. Alles Gute, bis auf bald.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war jetzt hier das Interview, was ich vor der Sendung hier mit Herrn Sven Giegold aufgenommen habe. Bis gleich. Ja, seid gegrüßt. Ihr seid hier immer noch beim Politopia Magazin und zwar auf Radio X 91.8 Megahertz. Schön, dass ihr noch dabei seid. Schön, dass ihr noch eingeschaltet habt. Wir sind hier heute mit dem Thema Wirtschaft bzw. soziale und solidarische Wirtschaft beschäftigt. Ganz neue Ökonomie, ja. Also es gibt tatsächlich auch sogenannte Sozialunternehmen, die haben sich die letzten nicht so viele Jahre, aber so nach dem Millennium kamen dann doch ganz schön viele, die sich dann gedacht haben, okay, wir wollen jetzt nicht unbedingt nonstop diese Wirtschaftswachstum verfolgen und auch nicht irgendwie für die Zukunft unserer Kinder hier weiter lehren. Und es haben sich tatsächlich auch andere Universitäten auch gebildet, die eine sogenannte plurale Ökonomik auch lehren. Fand ich sehr interessant. Also ich meine, warum eigentlich so eine plurale Ökonomik? Also ganz einfach, weil sie sich halt eben die Wirtschaft nicht nur auf das Finanzwesen bezieht, sondern halt eben auch auf soziales, solidarisches, nach den Bedürfnissen der Menschen richten sollte. Ob Pandemie, Klimakrise oder Finanzmarkt, Stabilität, soziale Ungleichheit, das alles sind die Probleme unserer Zeit und sind sehr komplex und stark mit der Art unserer Wirtschaft natürlich auch verbunden. Also damit hängt auch die Art, wie die Wirtschaft in der Wissenschaft verstanden wird, also wie sie gelehrt wird, die einseitigen Antworten der Wirtschaftswissenschaften spiegeln sich in vielseitigen Krisen der Gegenwart wieder. Also jetzt bestes Beispiel, Pandemie, große Schulden wieder, große Berge, die angehäuft worden sind. Ja, also obwohl die Ökonomik eine Vielfalt an Theorie und Methoden bietet, ist es um reale Probleme, diese zu verstehen und sie auch einzuschränken, sich wissenschaftliche Diskursen wieder zu widmen und neue, einzigartigen Ansatz oder auch neue Wirtschaftstheorien herzustellen, liegt eigentlich auf der Hand. Ja, das erstmal dazu. Jetzt habe ich tatsächlich einige Interviews auch in dem freien Radio-Net gefunden, weil die Kollegen aus verschiedenen nicht kommerziellen Radios sich auch mit diesem Thema beschäftigt haben. Fand ich sehr interessant. Das war jetzt nicht nur mein Thema, meine Idee. Habe jetzt auch einen Podcast gefunden, und zwar freie Radios.net. Und das waren die Kollegen, die in München, also das nicht kommerzielle Radio, mir fällt gerade der Name hier aus. Ich glaube, Coloradio heißen die in Dresden, aber in München, naja. Anyway, auf jeden Fall habe ich was gefunden, und zwar hat hier eine Stadträtin in München auch einige Sozialunternehmen in ihrer Stadt gefördert die letzten Jahre. Und sie nennt das Sozialunternehmen als Katalysatoren für die Wirtschaft der Zukunft. Also Sozialunternehmen sind eine neue Form des Unternehmertums und angesiedelt zwischen den profitierenden klassischen Unternehmen und sozial und oder ökologischen tätigen gemeinnützigen Organisationen. Sie gehen soziale und oder ökologische Herausforderungen an, sind aber gleichzeitig unternehmerisch tätig und erwirtschaften ihre Einnahmen, mit denen sie sich finanzieren, oftmals auf unternehmerischem Wege. Ja, welches Potenzial diese Sozialunternehmen haben, unsere Wirtschaft und Gesellschaft zu verändern? Wie ist Ihre Stellung hier in Deutschland? Was würden Sie brauchen, um Ihr volles Potenzial ausspielen zu können? Oder wo liegen die Schwierigkeiten, solche Sozialunternehmen erfahren haben? Und was tut die Stadt München, um diese Unternehmen zu fördern? Also es gibt anscheinend auch Gemeinden, die das schon mittlerweile fördern. Finde ich auch sehr interessant. Sollte vielleicht auch Frankfurt sich mal überlegen, ob das eine Möglichkeit wäre, hier richtige Sozialunternehmen fördern. Wir haben natürlich auch unterschiedliche Wohnprojekte in dieser Stadt, gerade weil wir jetzt hohe Mieten auch in der Stadt haben und die müssen ja auch irgendwie dann ja durch Gemeinwohl oder große Wohnungskollektive auch abgefangen werden. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in die sozialen Unternehmen Freiradios München. Ich lasse das jetzt mal für euch abspielen. Viel Spaß beim Hören.
Social Businesses, also Sozialunternehmen, kommen in der allgemeinen Berichterstattung kaum vor. Sie inspirieren keine Börsenjunkies, aber sie gestalten zunehmend unsere Gegenwart und vor allem unsere Zukunft. Doch was sind Social Businesses, Social Entrepreneurs? Ich frage Julia Post. Sie ist selbst Sozialunternehmerin und im Nebenberuf Stadträtin in München.
Es gibt eine Definition vom Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Das ist die Vertretung der Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer in Deutschland. Die hat eine Definition herausgearbeitet, dass Social Entrepreneurship drei Kriterien erfüllen muss. Erstens, dass eine gesellschaftliche Herausforderung gelöst wird, und zwar, dass mindestens auf eins der 17 SDGs eine positive Wirkung erzeugt wird.
Die 17 SDGs sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.
Das zweite Kriterium, das erfüllt werden muss, ist, dass das Ganze eine unternehmerische Aktivität sein muss, im Gegensatz zu dem klassischen spendenbasierten Verein eben nicht auf Spenden angewiesen ist, sondern auch aus sich selbst heraus eine nachhaltige Finanzstruktur aufbaut. Man kann aber durchaus auch als Verein oder GmbH oder ähnliches auch organisiert sein.
Es soll sich also um ein vollwertiges Unternehmen handeln, das sich wirtschaftlich selbst trägt.
Und das dritte Kriterium, das dann erfüllt werden muss, ist, dass die Gewinne, die im Sozialunternehmen gemacht werden, vorrangig auch wieder reinvestiert werden ins Unternehmen. Und zwar, damit sich die Wirkung, der Impact dieses Unternehmens auch immer weiter vergrößert. Im Gegensatz zur klassischen Wirtschaft auch nicht Gewinne aus dem Unternehmen rausgezogen werden oder dann so der Exit erfolgt und verkauft wird.
Vermehren soll sich die soziale Wirkung, nicht der Profit der Shareholder. Das Unternehmen wird auch nicht entwickelt, um es schließlich meistbietend zu verkaufen.
Im Mittelpunkt steht immer die Wirkung des Unternehmens. Geld dient dazu, um diese Unternehmung überhaupt zu ermöglichen und auch Mitarbeitende zum Beispiel einstellen zu können.
Eine völlig andere Art zu denken.
Was sich auch Social Entrepreneurs so auf die Fahnen geschrieben haben, sie wollen Ursachen von Problemen bekämpfen und nicht nur Symptombehandlung machen. Der ideale Fall ist dann eigentlich, dass sich eine Organisation im Idealfall nach ein paar Jahren vielleicht sogar wieder auflöst, weil sie sagen, hey, wir haben das Problem gelöst.
Produkte sind nicht in erster Linie dazu da, Geld zu machen.
Da kann sich natürlich einiges weiterentwickeln und man kann dann sein Know-how auch wieder zur nächsten Organisation tragen. Also das muss ja nicht verloren gehen, aber es ist kein Selbstzweck im Sinne von, jetzt überlegen wir uns wieder ein neues Produkt und gucken einfach, wie wir wieder an Geld kommen, sondern der Impact, die Wirkung steht im Vordergrund.
Wie aber ist die Situation für Sozialunternehmen in München und in Deutschland?
Also München als Kommune haben wir ja keine Handhabe daran, etwas zu ändern an diesen rechtlichen Rahmenbedingungen. Die sehe ich jetzt auf bundesweiter Ebene als ausbaufähig. Wir haben in Deutschland im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern wie beispielsweise England keine eigene Rechtsform für Sozialunternehmen. Und das hat dann häufig ganz praktische Auswirkungen, dass man häufig zum Beispiel durch Gründungsförderungen fällt. Also wenn man jetzt sagt, man organisiert sich beispielsweise als Verein oder als GmbH oder so, dann fällt man vielleicht aus der einen oder anderen Förderung raus, wenn man sagt, ja, wir wollen ja ein Unternehmen fördern und keinen Verein. Wir machen ja Wirtschaftsförderung. Das hat man jetzt zum Beispiel auch während Corona gesehen, diese Corona-Hilfen. Die waren eben auf so ein bestimmtes Muster angelegt und viele der SozialunternehmerInnen, die sind da einfach aus diesem vorgegebenen Schubladendenken, sage ich mal, rausgefallen und es gab keine passgenauen Finanzierungshilfen. Eine Rechtsform könnte hier eben mehr Klarheit schaffen und dann auch spezifische Finanzierungsinstrumente.
Eine GGmbH ist eine gemeinnützige GmbH, eine Zwischenform zwischen gemeinnütziger Organisation und Kapitalgesellschaft. Dank der Gemeinnützigkeit, die vom Finanzamt geprüft und zuerkannt wird, fallen manche Unternehmenssteuern weg und es gibt die Möglichkeit, sich teilweise über Spenden zu finanzieren. Diese Rechtsform wird laut Wikipedia vor allem von gemeinnützigen Unternehmen wie Kindergärten, Sozialstationen oder Krankenhäusern gewählt, die sich wirtschaftlich betätigen wollen. Ist aber vielleicht für ein Unternehmen wie Ecosia, die Suchmaschine, die Bäume pflanzt, weniger geeignet. Aber was können Sozialunternehmen für die Zukunft unserer Gesellschaft tun?
Ein Münchner Social Startup, das kennen bestimmt viele ZuhörerInnen, das ist die Firma Recap, die dieses Pfandsystem für Coffee2Go entwickelt hat. Eine Alternative zu diesen ganzen Plastik- und Einwegbechern angeboten und da wird aktiv zur Abfallvermeidung und damit auch zum Umweltschutz beigetragen.
Das ist im Grunde ein riesiges Klimaschutzprojekt. Aber was sind soziale Innovationen?
Ein anderes schönes Beispiel, finde ich, ist die Organisation Discovering Hands. Discovering Hands bildet sehbehinderte Frauen aus zur Früherkennung von Brustkrebs. Und zwar haben diese Menschen einen sensibleren Tastsinn und mit dieser Ausbildung können die sehr viel früher schon Brustkrebs erkennen. Das ist eine Win-Win-Win-Situation. Einerseits kann einfach durch die viel frühere Diagnose Menschenleben gerettet werden. Gleichzeitig kann durch die frühere Diagnose auch enorm Kosten gespart werden in der späteren Behandlung. Drittens, ich glaube, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, sind 75% von sehbehinderten Menschen arbeitslos und das schafft auch wieder eine Beschäftigung. Und das zeigt eben an einem ganz konkreten Beispiel, wie viel so soziale Innovationen und Sozialunternehmen wirklich bewirken können.
Ich habe da etwas meine Bedenken. Es ist eine Schande für unsere Gesellschaft, dass Menschen mit Sehbehinderung auf dem klassischen Arbeitsmarkt kaum vorkommen. Ich gehe mal davon aus, dass diese Menschen generell genauso intelligent und begabt sind wie andere. Warum werden diese Begabungen so wenig gefördert, dass die Leute froh sein müssen, einen Job zu bekommen, wo allein ihr besonderer Tastsinn eine Rolle spielt?
Ich glaube, das löst auch nicht das Problem, dass auf dem Arbeitsmarkt für diese Menschen trotzdem viel passieren muss. Das löst nicht, dass für Menschen mit Behinderung unsere ganze Gesellschaft noch nicht ausgerichtet ist, eben Inklusion noch gar nicht richtig stattgefunden hat. Aber ich glaube, das wäre auch zu viel, das von einer Organisation zu erwarten, das alles gleich mitzulösen.
Dennoch könnte das Projekt zu einer Professionalisierung beitragen, die ich zunächst darin nicht gesehen habe.
Was dann die politische Aufgabe ist, das ist jetzt auch wieder nichts, was man auf Münchenebene lösen kann, dass es zum Beispiel darum geht, wird so eine Leistung von der Krankenkasse bezahlt? Wird das auch als staatlich anerkannter Berufsausbildung zugelassen? In wie vielen Zentren oder in wie vielen Arztpraxen kann man diese Untersuchung in Anspruch nehmen? Oder wird so eine Tastuntersuchung vielleicht auch noch dann für andere Bereiche übernommen, also zum Beispiel für die Prostatakrebsvorsorge?
Kombiniert man das mit bestehenden Berufen, beispielsweise der Arzthelferin, dann wird daraus eine echte Perspektive. Ein anderes Beispiel ist Serlo, eine freie Internet-Lernplattform, die sowohl Lehrer als auch Schüler unterstützt.
Serlo ist auch eine Münchner Organisation. Das ist das Wikipedia des Lernens, die durch digitale Bildung zum Selbstlernen und in Tutorials und mit Arbeitsblättern Bildung sozusagen demokratisiert und da ganz viele Möglichkeiten bietet, sich Inhalte anzueignen und auch Lehrkräfte unterstützt.
In der Bayerischen Verfassung, habe ich gerade gehört, steht, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Können wir das mit Leben füllen?
Also davon sind wir aktuell noch weit weg, aber ich denke, die Gemeinwohlökonomie oder Social Entrepreneure, die zeigen auch einen Weg auf. Wenn man eben auch so einen Handlauf bereitgestellt bekommt und auch zeigt, woran machen wir das denn fest, was sind die Kriterien, worüber man gerne auch noch gesellschaftlich diskutieren kann, das macht sehr konkret, auch für bestehende Unternehmen, zeigt es einen Weg auf, wie man dorthin kommen kann. Das ist die Gemeinwohlmatrix oder die Definition von Social Entrepreneurship oder auch die Möglichkeit, wie man seine Wirkung als Unternehmen auch messen kann. Da gibt es auch verschiedene Wirkungsmodelle, wo man dann eben auch reflektieren kann und das überprüfen kann und dadurch auch sehen kann, wie kann ich mich in den Bereichen verbessern.
Gemeinwohlmatrix oder Social Entrepreneurship, zwei Wege zu einer menschenwürdigeren Form von Wirtschaft, wo die Beziehungen zu Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden, Gesellschaft und Umwelt nicht einfach der Rendite unterworfen wird. Die Gemeinwohlmatrix hilft bestehenden Unternehmen, fit zu werden für eine nachhaltigere Wirtschaftsweise. Social Entrepreneurship hilft Start-ups, von vornherein eine nicht profitorientierte Wirtschaftsweise anzustreben. Doch was macht die Stadt München, um Firmen auf diesem Weg zu helfen?
Wir haben jetzt einen Antrag gestellt als Rathauskoalition, dass wir diese sozialen Unternehmen und sozialen Innovationen fördern wollen. Und dafür wollen wir eine eigene Stelle schaffen.
Das ist erst einmal ein politisch-bürokratischer Akt, hat aber konkrete Auswirkungen.
Es gab jetzt ein deutschlandweites Programm, Update Deutschland, wo wir uns als Landeshauptstadt München auch beteiligt haben, wo in so einem partizipativen Prozess ganz viele Initiativen entstanden sind, die zu ganz verschiedenen Bereichen von Bildungsgerechtigkeit über Klimakrise bis zu Pflege die Ideen entwickelt haben. Und da ist auch nochmal sehr deutlich geworden, und das ist nicht nur ein Problem hier in München, dass es oft einfach an Ansprechpersonen fehlt, die auch dieses Konzept verstanden haben und ja dann auch in die Stadtverwaltung vermitteln können. Gerade auch den einzelnen Referaten, die ja auch sozusagen an gesellschaftlichen Herausforderungen arbeiten und dafür Lösungen entwickeln, hier vielleicht auch die Akteure miteinander matchen kann, sodass man dann auch gemeinsam an diesen Herausforderungen arbeitet. Und was ich finde im 21. Jahrhundert dann auch passieren muss, ist, dass vielleicht auch nicht jede Stadt neu für sich das Rad erfindet und sagt, wie könnten wir denn hier vor Ort dieses Problem lösen? Denn ich bin mir sicher, viele Probleme wurden andernorts auch schon gelöst, und dass man da auch jemanden hat, der da im Austausch stehen kann mit anderen Kommunen und da auch gute Ideen und funktionierende Lösungen nach München holen kann und umgekehrt Lösungen, die bei uns funktionieren, auch nach außen trägt.
Vernetzung macht den Unterschied.
Was nämlich häufig noch so, das sieht man auch auf Landes- und auf Bundesebene, so ein bisschen das Problem ist, das hatte ich vorhin auch schon am Beispiel Corona-Hilfen deutlich gemacht und auch in der fehlenden Rechtsform, dass man dann sagt, okay, du bist ein Unternehmen, du gehörst doch zur Wirtschaftsförderung. Aber vielleicht ist eben dieses Sozialunternehmen, macht vielleicht ein Bildungsmentoring-Programm und bräuchte eigentlich den Kontakt ins Bildungsreferat. Und da hat man vielleicht dann von sozialen Innovationen und so noch nie gehört und ist sich dann vielleicht auch unsicher, wie ist das mit dem Vergaberecht und was muss ich da beachten. Das heißt, dass da einfach eine Vernetzung hinsichtlich auch wieder der Wirkung und der Themen stattfinden muss und es auch für die Mitarbeitenden in der Verwaltung eine Ansprechperson braucht, die dieses Konzept erklären kann und auch bei Fragestellungen behilflich ist.
Gibt es dann im Rathaus demnächst einen Ansprechpartner oder eine Abteilung vielleicht?
Mit einer Person fängt es an. Meine persönliche Vorstellung ist, dass sich das auch zu einer Abteilung weiterentwickelt.
Im Wesentlichen gibt es weltweit zwei Ausgangspunkte für die Bewegung des Sozialunternehmertums. Der Friedensnobelpreisträger Professor Muhammad Yunus, Erfinder der Mikrokredite, der dafür die Grameen Bank gegründet hat, heute eine der größten und erfolgreichsten Banken in Bangladesch, und Ashoka, eine amerikanische NGO, die weltweit Sozialunternehmer mit Stipendien als Ashoka Fellows mit Geld, Beratung und Vernetzung unterstützt. Professor Yunus ist dort Gründungsmitglied. Er hat meines Wissens auch als Erster das Konzept des Social Business entwickelt und in Serie eigene Sozialunternehmen gegründet. Seine Vorstellung ist es, dass das wirtschaftswissenschaftliche Konzept vom Homo economicus unvollständig ist und wesentliche Bedürfnisse von Menschen nicht abdeckt. Zum Beispiel das Bedürfnis nach sinnstiftender Tätigkeit. Gleichzeitig sind aus seiner Sicht die rein spendenfinanzierten Hilfsprogramme oftmals weniger effizient bei der Lösung von sozialen und ökologischen Problemen. Mit seinen Unternehmen hat er gezeigt, dass Unternehmertum in neue, modernere Bahnen geleitet viele Probleme lösen kann, die mit den klassischen Instrumenten der Regierungen oder gemeinnützigen Organisationen nur unzureichend abgedeckt werden können. Denn ein Dollar oder Euro, der in eine spendenfinanzierte Organisation fließt, kann nur einmal ausgegeben werden. Ein Euro, der von einem Sozialunternehmen eingenommen und verwendet wird, vermehrt sich und tut damit mehrfach Gutes, sagt er.
Ja, das war jetzt der Bericht aus München über das Sozialunternehmertum. Und es gibt natürlich auch in Frankfurt einige interessante solidarische Projekte. Gestern gab es zum Beispiel auch bei meinem Kollegen Gallus Fenster, hat da ein Projekt vorgestellt, das tatsächlich auch einen Preis gewonnen hat. Und zwar ging es um die Ada-Kantine, ja, solidarisches Kochen, um für Menschen, die vielleicht nicht so viel haben, einfach auch die Möglichkeit gibt, gerade jetzt in den Winter- und Weihnachtszeiten eine Mahlzeit zu sich bekommen. Das sind so die Klassiker, die gibt es fast in jeder Stadt, auch von der Kirche aus gesehen. Es gibt aber mittlerweile auch einige Wettbewerbsplattformen und Social Impact Labs, auch hier in Frankfurt. Da müsst ihr einfach frankfurt.socialimpactlab.eu, weil es natürlich auch europaweit ist, eingeben, und da findet ihr einige, sag ich mal, Plattformen, wo ihr euch weiter informieren könnt. Und ja, es versteht sich soziale Innovation, wie auch immer sie sein mag. Soziale Innovation geht nur gemeinsam. Ich hoffe, ich konnte euch heute etwas anregen mit einer ganz neuen oder vielleicht doch etwas alten Wirtschaftsform, neue Ökonomie, plurale Ökonomie, soziale und solidarische Ökonomie weiter zu verfolgen. Ja, bedanke mich fürs Zuhören. Hoffe, ihr seid nächsten Mittwoch wieder dabei, wenn es heißt Politopia Magazin, 16 bis 17 Uhr hier auf Radio X für euch. Am Mikrofon war Dada. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mich hört ihr wieder bei Politopia am 8. Dezember. Da werde ich wieder in der Reihe Geld und Finanzsystem einiges Neues berichten. Eine Wiederholung wird es morgen 14 bis 15 Uhr geben für diejenigen. Das ist dann der Donnerstag. Und ansonsten würde ich sagen, ja, bleibt cool, bleibt gesund. Lasst euch nicht irritieren. Bleibt solidarisch. Schaut mehr aufeinander als nur auf das Geld. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.